Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung aus der Reihe Stadt sucht Zukunft, die Agenda 2030 auf kommunaler Ebene. Heute geht es um den ökologischen Fußabdruck der Stadt. Im September 2015 wurde von den Vereinten Nationen die Agenda 2030 beschlossen. Die Agenda knüpft an die bis 2015 gesetzten Millenniumsentwicklungsziele oder Millenniums Development Goals der Vereinten Nationen, kurz MDGs, und erweitert diese Entwicklungsziele nun auch mit Nachhaltigkeitszielen. Kernstück der Agenda 2030 sind die 17 Sustainable Development Goals, SDGs, also die 17 Nachhaltigkeits- und Entwicklungsziele. Im Fokus stehen dabei Maßnahmen, die alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen vor Ort, also in ihren Ländern, in ihren Kommunen und Gemeinden selbst umsetzen können. Heute wollen wir uns mit dem ökologischen Fußabdruck der Stadt München und seiner Bewohner auseinandersetzen. Wir nehmen dazu die Bereiche Mobilität, Ernährung, Konsum und Wohnen genauer unter die Lupe. Über allem steht die Frage, wie kann unser ökologischer Fußabdruck verkleinert werden? Das ist auch wichtig für eine ganze Menge nachhaltiger Entwicklungsziele der Agenda 2030. Zum Beispiel Ziel Nummer 7, nachhaltige und moderne Energie für alle. Oder Nummer 8, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle. Nummer 9, widerstandsfähige Infrastruktur und nachhaltige Industrialisierung. Oder Nummer 12, nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen sicherstellen, um nur einige zu nennen. Am 1. August war in diesem Jahr der weltweite Erdüberlastungstag, der Earth Overshoot Day. Die gesamte Weltbevölkerung beansprucht ab diesem Zeitpunkt, also für das restliche Jahr, mehr Acker- und Weideland, mehr Fischgründe und Wald, als uns rechnerisch zur Verfügung stünden. Der ökologische Fußabdruck der Menschheit ist also viel zu groß. Mehr darüber erfahren wir von Anja Rühlemann. Sie arbeitet bei WECF Deutschland, Women Engage for a Common Future. Die Ernährung bestimmt 35% unseres Fußabdrucks. Wie wir ihn verkleinern, das erfahren wir von Elisabeth Peters von der Projektstelle Ökologisch Essen des Bund Naturschutz. Wie ich einen Beitrag zur Reduzierung meines Fußabdrucks im Bereich Mobilität und Verkehr leisten kann, darüber sprechen wir mit Annika Fraase und Andreas Schuster von Green City. Auf was man achten muss, wenn man nachhaltig einkaufen will, wenn man ökologische und soziale Kriterien beim Konsum beachten will, das haben wir Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum gefragt. Als nächstes kommen wir zum Bereich Wohnen, der 25% unseres ökologischen Fußabdrucks ausmacht. Dazu einige Tipps, wie der Fußabdruck schnell und nachhaltig verkleinert werden kann. Außerdem hat eine LoRa-Mitarbeiterin ihren ökologischen Fußabdruck berechnet. Wie das geht und mit welchem Ergebnis erfahren Sie in der kommenden Stunde.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Was ist das überhaupt, der ökologische Fußabdruck? Laut Wikipedia versteht man unter dem ökologischen Fußabdruck die Fläche auf der Erde, die notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen dauerhaft zu ermöglichen. Die längste Zeit in der Menschheitsgeschichte war das kein Problem, denn die Menschen haben nur einen Bruchteil der Naturressourcen genutzt, die unsere Erde schadlos zur Verfügung stellen konnte. Das änderte sich spätestens in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Seitdem verbraucht die Weltbevölkerung mehr Biokapazität, als die Ökosysteme dauerhaft bereitstellen können. Mit steigender Tendenz. Am 2. Mai in diesem Jahr war der sogenannte Deutsche Erdüberlastungstag. Das bedeutet, an diesem Tag würde die Welt ins ökologische Defizit geraten, wenn alle Menschen weltweit so leben und wirtschaften würden wie die Bevölkerung in Deutschland. Im gesamten Jahr verbrauchen die Menschen hierzulande 3 Erden. Und der weltweite Erdüberlastungstag, der Earth Overshoot Day 2018, war zwar erst am 1. August, trotzdem gilt auch hier, der Fußabdruck ist viel zu groß. Welche Folgen das für unser Ökosystem und die Menschheit hat und wie wir gegensteuern können, das wollten wir von Anja Rühlemann wissen. Sie arbeitet bei WECF Deutschland, Women Engage for a Common Future. Das ist ein internationales Netzwerk von über 100 Frauen-, Umwelt- und Gesundheitsorganisationen. Zunächst baten wir Sie, uns mehr über den Erdüberlastungstag bzw. den Earth Overshoot Day zu erzählen.
Der Erdüberlastungstag zeigt quasi die ökologische Grenze unseres Planeten. Das muss man sich so vorstellen, wir haben für jedes Jahr eine bestimmte Menge an natürlichen regenerierbaren Ressourcen und die hatten wir quasi am 1. August schon verbraucht. Und wenn wir das jetzt auf Deutschland beziehen, wenn wir alle auf der Welt so leben würden wie die Menschen in Deutschland, dann hätten wir quasi den Erdüberlastungstag schon am 2. Mai erreicht.
Also quasi also nach unsere, 4 Monaten schon.
Genau, unsere Ressourcen dann schon verbraucht.
Wer berechnet denn den Erdüberlastungstag für jedes Jahr aufs Neue und wie lässt sich das überhaupt berechnen?
Der Erdüberlastungstag wird vom Global Footprint Network berechnet und zwar mit Daten von den Vereinten Nationen. Und es ist so, dass zwei Kerngrößen gegenübergestellt werden. Das ist einmal die Biokapazität der Erde, also alle Ressourcen, die wir zur Verfügung haben und die Kapazität der Erde, um diese Ressourcen wieder aufzubauen und alles an Abfall wie CO2 aufzunehmen. Und die Größe wird gegenübergestellt mit dem ökologischen Fußabdruck, den wir haben, also dem Bedarf an den natürlichen Ressourcen.
Okay, und Ergebnis ist dann, dass wir hierzulande, hier in Deutschland, eigentlich 3 Erden verbrauchen, um so leben zu können, wie wir leben. Da wäre meine Frage, welches Land verbraucht denn am meisten Erden, wenn man das so sagen darf, und welche Länder am wenigsten?
Ja, also im Jahr 2018 war es so, dass Katar die meisten Erden verbraucht hat, die meisten Ressourcen verbraucht hat, gefolgt von Luxemburg. Und zwar war der Erdüberlastungstag schon im Februar. Also wenn alle Menschen so leben würden, wäre dieser Tag dann im Februar. Wenn wir das gegenüberstellen mit Vietnam zum Beispiel, da war der Erdüberlastungstag am 1. Dezember.
Jetzt dachte ich, das größte Umweltschwein, so nenne ich das jetzt mal, oder Klimaschwein oder wie auch immer, sind die USA. Ist doch nicht ganz so schlimm.
Ist doch trotzdem schlimm. Die gehören auf jeden Fall mit zu den Top-Verbrauchern dieser Erde.
Wo steht denn Deutschland?
Genau, und Deutschland steht auch mit im ersten Drittel von den Ressourcenverbrauchern.
Wie lange gibt es den Erdüberlastungstag schon? Wie lange wird der berechnet?
Seit den 70er Jahren.
Und wie hat sich dieser Tag entwickelt, wenn es ihn seit den 70er Jahren gibt? Ich vermute mal oder zu befürchten ist, dass der immer kürzer, also immer früher im Jahr beginnt.
Genau, dieser Tag verschiebt sich immer weiter nach vorne. Also das bedeutet, es ist immer früher im Jahr. Das trifft vor allem für Industrienationen zu. Also die Länder des globalen Südens, wie bereits gesagt, sind eher noch weiter hinten. Die haben ihren Erdüberlastungstag noch ein bisschen später. Was auch zeigt, dass wir sehr stark auf den Kosten der Länder im globalen Süden leben.
Dann kommen wir mal zu den Ursachen. Woran liegt es, dass dieser Tag immer früher kommt im Jahr?
Um das natürlich ganz einfach zu sagen, wir verbrauchen viel mehr CO2, als unsere Wälder und Ozeane aufnehmen können. Und wir fischen mehr, als die Fischressourcen sich wieder regenerieren. Um das aber ein bisschen konkreter zu sagen, ist es so, dass wir einen unglaublichen Energiehunger haben. Zum einen im Bereich Verkehr, Strom und dieser Hunger auch immer weiter steigt und auch in den Industrienationen das natürlich so ist, dass wir trotz Technologien zwar eine Energieeffizienz erreichen, aber dadurch, dass wir immer mehr Energie fordern und möchten, dass es zum sogenannten Rebound-Effekt kommt, also dass wir trotzdem immer noch unseren Energiebedarf steigern. Also das ist ein Faktor und dazu kommt natürlich auch der Flächenbedarf, den wir haben, um Lebensmittel beispielsweise anzubauen. Und das Traurige daran ist, dass nur 43% dieser Lebensmittel tatsächlich zur Ernährung genutzt werden und der Rest beispielsweise für Futtermittel oder auch für den Energiebedarf.
Was hat das für Folgen, unser ständiger Energiehunger und der Hunger nach noch mehr Ressourcen? Was hat das für Folgen für die Menschheit, für die Erde?
Also es hat natürlich ökologische Folgen dadurch, dass wir unsere natürlichen Ressourcen verbrauchen und dadurch unsere Ökosysteme schädigen, dass wir das Land zerstören für unsere Pflanzen und unsere Tiere und damit unsere Biodiversität aus der Waage bringen. Das hat natürlich letztlich auch Folgen für uns Menschen, dadurch, dass es eben wie beispielsweise zum Insektensterben kommt. Das hat natürlich auch letztlich Auswirkungen auf uns. Es sind nicht nur ökologische Auswirkungen, sondern das führt natürlich auch zur Beschleunigung vom Klimawandel. Und durch den Klimawandel gibt es, wie wir wissen, höhere Temperaturen, es gibt Meeresspiegelansteigungen. Es gibt auch mehr Klimaextreme und dadurch auch wirtschaftliche Probleme, dadurch, dass natürlich auch Schäden entstehen, die sehr hohe finanzielle Kosten haben, die gedeckt werden müssen. Und durch diesen Klimawandel und durch diese Auswirkungen haben wir natürlich auch soziale Folgen. Also es wird, wenn wir immer knappere Ressourcen haben, natürlich auch mehr Ungleichheit geben. Denn natürlich gibt es dann einen Kampf um diese Ressourcen, die noch zur Verfügung stehen.
Das heißt, es trifft die Menschen vor allen Dingen, die weniger Einkommen haben, sozial nicht gut abgesichert sind, die trifft es vor allem jetzt.
Genau, also es wird vor allem ja diese Menschen treffen, die bereits sozial schlechter gestellt sind als andere Menschen.
Geht es da vor allem um Menschen aus der sogenannten dritten Welt oder sind diese Folgen jetzt auch schon hier bei uns in Deutschland oder in Europa zu spüren?
Also es geht vor allem, würde ich sagen, um Menschen auch im globalen Süden. Dadurch, dass wir als Industrienation auch diesen großen Bedarf an Ressourcen haben, der nicht in Deutschland gedeckt werden kann und wir große Ackerflächen auch in anderen Ländern beanspruchen, kommt es leider auch durch wirtschaftliche Investitionen beispielsweise zu Landgrabbing oder Landraub, wie man es auch sagt. Und dadurch wird Menschen in anderen Ländern ihr eigenes Land weggenommen, was insbesondere Kleinbäuerinnen und Kleinbauern betrifft. Das ist natürlich fatal für die Menschen vor Ort.
Das heißt aber auch, die reichen Industriestaaten merken das, weil das ist ja auch ein Grund, dass sich Menschen auf den Weg machen nach Europa oder auf den Weg machen, wie wir es jetzt gerade sehen, durch Mittelamerika nach den USA.
Ja, also es gibt dadurch natürlich auch Migrationsströme, würde ich sie nennen. Genau, dadurch, dass die Ressourcen vor Ort nicht mehr vorhanden sind und es einfach teilweise nicht möglich ist, sich ein Leben aufzubauen ohne Recht auf Land oder ohne Land, um Landwirtschaft zu betreiben. Und dann bleibt teilweise nur noch die Möglichkeit, in andere Länder zu gehen. Und durch den steigenden Klimawandel wird es immer weiter voranschreiten. Also das sieht man auch schon ganz stark auch in anderen Ländern wie Bangladesch beispielsweise. Also es gibt diese Land-Stadt-Strömungen natürlich, aber auch zwischen den Ländern.
Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, und da gibt es ja sicher Einschätzungen, wohin wird sich denn der ökologische Fußabdruck hin verändern? Wird das immer noch früher werden und noch schlimmer werden? Wie sind da die Prognosen?
Also derzeit ist es so, dass wir immer noch denken, dass Wirtschaftswachstum das Allheilmittel ist. Und solange wir nicht von diesem Gedanken wegkommen, wird sich daran auch nichts ändern. Dann werden die Tage immer noch kürzer werden. Also wir werden schneller diesen Erdüberlastungstag erreichen.
Das klingt jetzt wenig positiv. Welche Möglichkeiten gäbe es denn, um gegenzusteuern, um umzusteuern? Was müsste denn passieren?
Wir brauchen auf jeden Fall neue Konzepte. Wir müssen aufhören zu denken, dass wir immer ein stärkeres Wirtschaftswachstum benötigen, um weiter voranzukommen und müssen auch Platz lassen für innovative Ideen. Es gibt ja auch bereits etablierte Konzepte wie Green Economy oder Degrowth, Konzepte, die einfach mehr Beachtung finden müssen. Sie müssen als seriöse Konzepte wahrgenommen werden, auch politisch.
Jetzt machen wir noch eine letzte Frage. Sie haben gesagt, dass zwar der Einzelne auch was tun kann, aber es hängt vor allen Dingen von politischen Entscheidungen ab. Es müssen einfach politische Rahmenbedingungen gesetzt werden, wo sich die Wirtschaft, der Konsument bewegen soll und kann. Wenn wir jetzt ganz kurzfristig schauen, es muss ja was passieren. Also die Nachrichten, die auf uns einschlagen über den Klimawandel und die Klimaereignisse, Extremwetterereignisse, Trockenheit, Stürme und so weiter, die da jeden Tag auf uns einprasseln, sind ja auch wirklich alarmierend. Was könnten denn ganz kurzfristig heißt halt in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren gemacht werden, um dem was entgegenzusetzen?
Ja, also man könnte in verschiedenen Bereichen ansetzen, wie beispielsweise im Energiebereich. Und da wäre eine CO2-Bepreisung oder Besteuerung sehr sinnvoll. Oder die Förderung dezentraler Strukturen, also dezentraler Energie. Dann natürlich auch im Verkehrswesen. Also wir brauchen auch eine Verkehrswende, die nicht wirklich mitgedacht wird. Da sollte auch der Fokus nicht nur auf E-Mobilität liegen. Also ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, aber es geht auch darum, einfach Radwege auszubauen in der Stadt oder Fußgängerzonen auszubauen und innovative Modelle sich zu überlegen, wie Carsharing-Modelle. Dann gibt es natürlich noch Ansätze auch in der Landwirtschaft. Also wie schon erwähnt wurde, es ist ja auch ein großer Aspekt, ein Faktor in unserem ökologischen Fußabdruck. Da könnten beispielsweise das Verbot von Glyphosat werden anfangen und einfach die flächendeckende Förderung von ökologischem Anbau.
Soweit Anja Rühlemann von WECF Deutschland. Women Engage for a Common Future. Thank you. Haben Sie schon mal versucht, Ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck zu berechnen? Im Netz gibt es dazu eine Menge Angebote. Es gibt anspruchsvolle, bei denen man den genauen Stromverbrauch wissen muss oder die gefahrenen Kilometer im Jahr. Und es gibt welche, die man sofort machen kann und die nur wenige Minuten dauern. LoRa-Mitarbeiter Johannes Pressler hat mit einer Kollegin den ökologischen Fußabdruck der Entwicklungshilfeorganisation Brot für die Welt gemacht.
Zum Verständnis muss man vorher noch dazu sagen, dass der Fußabdruck in einer besonderen Maßeinheit angegeben wird. Und diese Maßeinheit ist GHA. Das bedeutet globaler Hektar. Die Fruchtbarkeit von Böden auf der Erde ist natürlich nicht überall gleich verteilt. Berge und Wüsten sind naturgemäß weniger fruchtbar als Wiesen oder bewirtschaftete Äcker. Daher würde der normale Hektar, also die normale Angabe von einem Hektar, eine falsche Wahrnehmung vermitteln. Um diesen ökologischen Fußabdruck von unterschiedlichen Ländern oder diversen anderen Gebieten miteinander vergleichen zu können, werden die Werte im globalen Hektar angegeben, also eben GHA pro Person. Das vorweg und dann starten wir jetzt und gehen den Test mal durch. Wir sind jetzt am Anfang im Bereich Ernährung und insgesamt haben wir 13 Fragen, die man durchgeht. Die erste Frage zur Ernährung wäre jetzt, wie oft isst du Fleisch und Wurst? Da gibt's nie, ich ernähre mich fleischlos, sehr selten, ich esse lediglich zu besonderen Anlässen Fleisch und Wurst, selten, ich esse höchstens einmal die Woche, manchmal, ich esse 2 bis 4 Mal die Woche Fleisch und Wurst, häufig oder sehr oft.
Ja, also da ich keine Milchprodukte esse, esse ich halt doch mehr Fleisch und Wurst, als ich sonst essen würde. Und da würde ich schon sagen, häufig.
Häufig. Gehen direkt zur nächsten Frage. Frage 2 wäre, wie oft verzehrst du weitere tierische Produkte? Hast du ja schon gesagt, eher weniger.
Genau, also Milchprodukte gar nicht. Eier zum Beispiel esse ich schon, ja, aber nicht sehr oft.
Also manchmal oder?
2 in der Woche, wenn wir es jetzt mal ganz genau nehmen.
Also eher ab und zu.
Ja.
Frage 3, geht's um Fischverzehr? Wie oft isst du Fisch?
Also selten, vielleicht einmal im Monat.
Selten. Wir sind immer noch bei der Ernährung. Frage 4, wie oft kaufst du Bio-Lebensmittel?
Oft. Ich wohne direkt gegenüber vom Vollkorner.
Also würde man sagen meistens?
Eigentlich immer.
Oder ausschließlich?
Naja, das wäre, dann auch nicht.
Okay, also meistens.
Meistens.
So, Frage 5. Wie oft kaufst du saisonale Produkte aus deiner Region?
Das weiß ich eigentlich gar nicht so genau, weil ich meine, wenn die im Vollkorner angeboten werden, kaufe ich die schon, aber das steht da jetzt nicht extra dran. Und ich kaufe aber auch so am Markt, aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob das saisonale Produkte dann wirklich nur sind. Ja, ich kaufe schon auch mal Tomaten im Winter.
Ja, also sowas wie Früchte, wenn jetzt sagen wir, der Erdbeeren im Winter, naja,
gut,
ist.
Nee, das kaufe ich im Grunde nie. Also sowas mache ich nicht. Also ich kaufe wirklich die Früchte, wenn sie reif sind, normalerweise. Ja gut, Äpfel und Quitten zum Beispiel kaufe ich schon den ganzen Winter durch. Und Gemüse kaufe ich natürlich, also wenn halt Rosenkohlzeit ist, dann kaufe ich halt Rosenkohl.
Ja.
Oder Grünkohl, halt diese Sachen, die so saisonal sind, das Schwarzwurzeln, genau. Das mache ich eigentlich schon.
Okay.
Aber nicht ausschließlich.
Also würde man sagen, schon oft oder meistens?
Meistens, würde ich sagen.
Ja. Dann nehmen wir meistens. Okay, dadurch, dass das Wegwerfen auch einen großen Einfluss hat auf den Fußabdruck, wird jetzt auch hier gefragt. Frage 6, wirfst du Lebensmittel weg?
Also ganz wenig.
Sehr selten.
Ja.
Alles klar. So, wir kommen zum Zwischenergebnis von der Ernährung. Da wäre dein Wert 1,2 GHA. Der Durchschnitt in Deutschland ist 1,6. Das heißt, du liegst drunter.
Das ist doch schon mal was.
Das ist schon mal sehr erfreulich. Hier haben wir auch eine Übersicht. Da werden nochmal die einzelnen Zwischengebiete aufgelistet und dann angezeigt, wie groß der Fußabdruck in den einzelnen Bereichen ist. Beim Fleisch- und Wurstverzehr wäre jetzt von der Kategorie Ernährung dein Fußabdruck am größten. Da sind 5 von 6 Fußabdrücke.
Okay.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Im nächsten Punkt dreht sich's um das Wohnen. Das ist als erstes die Frage, welche Fläche bewohnst du in Quadratmetern?
42.
Da gibt's ein bisschen festere Werte. Da müsste man dann 41 bis 60 auswählen.
Ach so,
geringer
okay.
Geht es leider nicht. Das muss man dann eigentlich sagen, das ist ein bisschen schade, weil das ist schon noch ein Unterschied.
Ja,
ist eigentlich.
Doch.
So, jetzt kommen wir zur Temperatur. Wie stark heizt du?
Also in meiner Wohnung ist die Heizung im Grunde, die heizt nicht so stark, wie ich will, ja. Also die heizt, glaube ich, eher gerade so auf 20 Grad und das ist mir eigentlich nicht warm genug. Und dann mache ich manchmal halt noch so einen Heizlüfter an.
Okay, das heißt, auf wie viel Grad ist deine Wohlfühltemperatur?
Ja, das weiß ich natürlich nicht so genau, aber ich würde schon mal sagen, mindestens 22 Grad.
Mindestens 22 Grad. Dann nehmen wir 22 Grad, das gibt es als Einheit. Mhm. So, damit sind wir schon beim Wohnzwischenergebnis. Waren bloß zwei Fragen zum Wohnen. Bei der Heizung ist dein Fußabdruck am größten. Dein Zwischenergebnis fürs Wohnen ist 1,4 GHA. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 1,1 GHA. Ach, da komm. Liegst du leicht drüber.
Aber weißt du was? Man muss dazu sagen, dass ich nur ein Zimmer beheize in meiner Wohnung.
Ja, das ist natürlich schon
ein Unterschied. Da muss man eigentlich wieder was abziehen, ne? Wenn man den Durchschnitt von der Wohnung nehmen würde, würde das deutlich weniger sein.
Ja.
Weil die ja sicher die Frage, also da müsste die Frage eigentlich auch noch präzisiert werden.
Ja, das ist mir jetzt auch schon aufgefallen. Ein bisschen präzisere, ja. Auch Auswahlmöglichkeiten wären ganz nett.
Ja.
Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten Kategorie. Da sind wir bei Mobilität. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Wie viele Kilometer legst du mit folgenden Transportmitteln zurück? Da haben wir Bus und Bahn, Auto und Flugzeug. Wobei Bus und Bahn pro Woche und Auto und Flugzeug pro Jahr gerechnet wird. Fangen wir mal mit Bus und Bahn an, würde ich sagen.
Pro Woche ist aber schwer zu sagen, weil ich Bus fast nie verwende und Bahn halt mal, ja, vielleicht fahre ich dann mal, sagen wir mal, alle zwei Monate mit der Bahn vielleicht, sagen wir mal, 800 Kilometer, ja. Das müsste man dann runterrechnen auf die Woche. Also wenn man alle acht Wochen 800 Kilometer, dann 100 in der Woche.
100 in der Woche, genau. Bus und Bahn ist zusammen eine Kategorie. Also das ist eigentlich 100 pro Woche. Dann gehen wir zum Auto rüber. Wie sieht's da aus? Das wäre jetzt nach den Jahren gefragt.
Das wäre nach Jahren.
Schwierig.
Oh Gott.
Dann muss man dann daran denken, dass man vielleicht mal in Urlaub gefahren ist oder so. Das schlägt natürlich
zu. Ja, und man braucht ja so einen Durchschnitt, ja. Also ich bin bei Stadtauto, ich miete dann halt nur so gelegenheitsmäßig ein Auto. Also ich sage jetzt mal so ins Blaue hinein, 2000 Kilometer.
Okay. Flugzeug?
Unterschiedlich fliegen. Halt. Also manchmal fliege ich, manchmal nicht. Dann sagen wir mal für dieses Jahr 0.
Okay. Das war es auch schon mit dem Zwischenergebnis. Dein Wert liegt bei 0,3 GHA für die Mobilität. Der deutsche Durchschnitt ist 1,0. Damit liegst du drunter. Flugzeug hast du natürlich gar keinen. Bus und Bahn jeweils einen Abdruck von 6. Also das ist mal ein super Wert, würde ich sagen. Konsum wäre die nächste Kategorie. Mhm. Wie groß ist dein persönlicher Fuhrpark? Da geht es um Fahrräder, Motorroller oder Motorräder und Auto.
Ich habe nur ein Fahrrad.
Ein Fahrrad, kein Auto, kein Motorrad?
Nein.
Okay. Wie aufwendig ist deine Einrichtung? Das geht von spartanisch bis sehr umfangreich.
Also ich würde so mittlerer Bereich irgendwie.
Im Durchschnitt?
Ja.
Ich besitze das Übliche, verzichte aber zum Beispiel auf einen Trockner, wäre die Beschreibung.
Ich habe keinen Trockner.
Durchschnittlich.
Ah, also ich wasche tatsächlich auch nur im Keller, also mit der Gemeinschaftswaschmaschine. Ich habe auch keine Waschmaschine.
Okay, dann.
Und ich habe keine Spülmaschine.
Würde ich sagen.
Also wenn es genau um die Geräte hauptsächlich geht, dann bin ich da eigentlich auch gering.
Jetzt müssen wir wieder ein bisschen schätzen bei Frage 12. Mhm. Wie viel Geld gibst du pro Monat für weitere Konsumgüter aus? Damit sind Kleidung, Unterhaltung, Restaurant, Kino, sowas gemeint.
Das ist aber auch wieder ganz schwierig. Vielleicht 400 Euro?
Mhm. Ja, das schwankt natürlich, das muss man immer ein bisschen schätzen.
Ja, aber wenn man jetzt mal schon mal zweimal essen geht, da hat man ja schon fast 100 Euro, ja. Oder dreimal essen gehen, 100 Euro, ja.
Ja.
Dann kauft man sich nochmal eine Hose, sind schon mal wieder 100 Euro weg, 200. Dann geht man nochmal ins Kino oder zu irgendeiner Veranstaltung.
Ja.
Im Monat. Dann sagen wir halt 300.
Okay, machen wir 300 draus. So, die letzte Frage. Wie viel Müll und Altpapier verursachst du pro Woche? Wie viele Müllsäcke an Restmüll, würde ich jetzt sagen, ist damit gemeint?
Sicher. Also Müllsäcke sind diese großen schwarzen, oder?
Ja, halt, was halt naja, weil Sack du Mülleimer drin hast wahrscheinlich.
Naja, aber ich habe so einen ganz kleinen, das ist so ein 10-Liter-Sack.
Okay, dann ist es was anderes, ja.
Also ich gehe jetzt mal von diesen Müllsäcken aus, also das müssten die da eigentlich auch konkretisieren, die in so einer Mülltonne drin sind. Davon würde ich jetzt ausgehen.
Ja, dann gehen wir, also näher definiert ist es hier leider nicht.
Mhm.
Ist wieder ein bisschen schwierig.
Mhm. Also ich habe nicht viel Müll. Also ich muss den Papiermüll, was weiß ich, alle paar Wochen ausleeren und ich habe halt Biomüll und dann den Restmüll. Und den Restmüll vielleicht, das ist aber so ein kleines, also das ist vielleicht 10 Liter oder 20 Liter oder so groß, 15. Und das muss ich vielleicht alle 2 Wochen ausleeren.
Okay.
Also das heißt, wenn pro Woche ist es das Minimum ist wahrscheinlich einer. Also
genau.
Ich würde sagen, mehr als einer sicher nicht.
Altpapier pro Woche dann nahezu keins.
Ja.
So, dann bin ich mal gespannt aufs Endergebnis. Moment, zwischendurch haben wir noch Zwischenergebnis vom Konsum. Da ist dein Wert 0,6 GHA, der deutsche Durchschnitt liegt bei 0,8 GHA, das heißt, da liegst du auch wieder unterm Durchschnitt.
Unterm Durchschnitt.
Genau, Einrichtungen und Konsumgüter schlagen hier mit 2 Fußabdrücken jeweils zu Buche, ist aber noch im Rahmen. So, dann kommt jetzt das Endergebnis. 4,4 GHA ist dein Endergebnis, damit liegst du unter dem deutschen Durchschnitt, der liegt bei 5,0 GHA. Der nachhaltige Wert wäre allerdings 1,7 GHA und der Weltdurchschnitt liegt bei 2,8 GHA. Das heißt, wenn dein Konsum und dein Lebensstil weiterhin so ist, wie er jetzt ist, dann bräuchten wir 2,6 Planeten.
Ja.
Also ich würde sagen, das ist eigentlich so gesehen natürlich nachhaltig. Gut, es wäre es niedriger. Auf der anderen Seite würde ich schätzen, dass viele Menschen da weit über deinen Werten teilweise sind.
Ja, viele Menschen sind drüber. Aber ich bin trotzdem eher noch am unteren Bereich, aber trotzdem ist das halt schon zu viel, ja. Und wahrscheinlich, das habe ich auch neulich woanders gelesen, liegt es vor allem auch am Fleischkonsum.
Ja.
Wenn man wirklich weniger Fleisch essen würde, denke ich mal.
Ja, für den Fleischkonsum.
Und das Wärmen, aber ich meine, das Wärmen, das ist schwierig, darauf zu verzichten. Ja,
ja, natürlich, klar. Gerade finde ich, im Winter hat man es dann doch wärmer als 20 Grad.
Ja.
Dann sind wir am Ende mit dem Test.
Mhm.
Kann man empfehlen, ist eine ganz gute Einschätzung, würde ich sagen, für sich selber mal zu gucken, wo man steht. Ne?
Ja.
Das war LoRa-Mitarbeiter Johannes Bressler, der zusammen mit einer Kollegin den ökologischen Fußabdruck der Entwicklungshilfeorganisation Brot für die Welt gemacht hat. Wenn Sie ihn selber ausprobieren wollen, dann gehen Sie doch einfach auf www.fußabdruck.de. Im Internet gibt es diverse Rechner, um den individuellen ökologischen Fußabdruck zu berechnen. Auch wesentlich anspruchsvollere als den wir hier gemacht haben. Und es gibt auch einen Selbsttest, der sich mit sozialen Kriterien beschäftigt. Er nennt sich The Slavery Footprint und ist unter www.slaveryfootprint.org zu finden. Über den ökologischen Fußabdruck der Einwohner Münchens steht einiges im Nachhaltigkeitsbericht der Stadt aus dem Jahr 2014. Die Zahlen sind allerdings von 2007. Vorab nochmal zur Erklärung. Ein globaler Hektar entspricht einem Hektar produktiver Fläche mit weltdurchschnittlicher Ertrags- bzw. Aufnahmefähigkeit. Die Einwohner Münchens nehmen nun mit ihrem Fußabdruck, der 5,46 globale Hektar pro Kopf beträgt, das 229-fache des Stadtgebiets oder etwa die Fläche Bayerns in Anspruch. In Bayern leben noch einmal rund 10,5 Millionen Menschen mehr, allerdings auf etwas kleinerem Fuß. Zur Erinnerung, der nachhaltige Fußabdruck würde 1,7 globale Hektar betragen.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Wir wollen in der heutigen Sendung herausfinden, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck verkleinern können. Dabei spielt die Frage, wie wir uns ernähren, eine extrem wichtige Rolle. Denn die Ernährung bestimmt 35% unseres Fußabdrucks. Auf was also muss man achten, wenn man sich nachhaltig ernähren will, wenn man ökologische, aber auch soziale Kriterien bei der Ernährung beachten will? Das haben wir Elisabeth Peters von der Projektstelle Ökologisch Essen des Bund Naturschutz gefragt.
Das ist ein Strauß von verschiedenen Maßnahmen, die man bei seinem Ernährungsstil beachten kann und darf und sollte. Da geht es zum einen in erster Linie darum, weniger Fleisch zu essen, weil Fleischprodukte von Haus aus einen höheren ökologischen Fußabdruck haben, einen großen CO2-Rucksack haben. Das liegt daran, dass man Tiere ja mit Futter füttert, das wir auch essen könnten, abgesehen vom Gras. Also Schweine werden mit Getreide gefüttert, Geflügel werden mit Getreide gefüttert. Und von diesen Futtermitteln brauchen die Tiere sehr viel. Also man sagt, der Output bei einem Kilo Rindfleisch ist 1:7 im Verhältnis zu wenn wir Gemüse essen. Also wenn wir ein Kilo Rindfleisch essen oder ein Pfund Rindfleisch, dann könnten wir mit derselben CO2- oder Kalorienmenge 7 pflanzliche Mahlzeiten essen. Das ist ein Aspekt und dann ist unser Lieblingsargument ist immer, dass man saisonal beim Gemüse essen sollte. Nicht Gemüse, was von weit her kommt, beim Obst genauso. Das ist auch eine schöne Bereicherung des eigenen Lebens, wenn man wieder lernt, mit Gemüse zu kochen, was von hier kommt. Da findet man dann ganz neue Rezepte und schöne alte Gemüsearten, die man gar nicht mehr kennt. Ich liebe zum Beispiel Steckrüben oder Grünkohl im Winter und freue mich, dass ich im Sommer, nur im Sommer, Gurken und Tomaten esse und sonst nicht, im Winter gar nicht. Und dann schmecken die Tomaten auch ganz, ganz intensiv. Das sind so zwei Hauptargumente, wie man vorgeht. Dann sollte man generell schauen, dass Lebensmittel aus der Region sind, dass sie nicht weit transportiert wurden.
Dass mehr Leute sich ökologisch ernähren, das ist die Aufgabe der Projektstelle Ökologisch Essen des Bund Naturschutz. Wie versuchen Sie denn, dieses Thema voranzubringen? Was machen Sie da?
Wir haben ja seit vielen Jahren, es sind jetzt schon fast, nein, es sind schon nicht nur fast, sondern ganz 20 Jahre, den Bio-Einkaufsführer für München. Den recherchieren wir alle 2 Jahre neu. Im Bio-Einkaufsführer sind alle Naturkostfachgeschäfte aufgeführt und nach Stadtteilen geordnet und den verteilen wir fleißig an vielen, vielen Stellen. Er liegt in der Stadtinfo in München aus, am Marienplatz. In dem Einkaufsführer möchten wir den Münchnern einfach nahebringen, Bio gibt es im Original, echtes Bio vor der Haustür. In den Naturkostfachgeschäften wird mehr Ware auch von Erzeugern hier aus der Region angeboten als zum Beispiel im Discounter im Bioregal. Und deswegen haben wir immer wieder auch entschieden, ihn neu aufzulegen, weil wir ihn sinnvoll und notwendig finden. Es stehen da auch Adressen drin von Bio-Lieferdiensten, von der Ökokiste, die ja auch biofrei Haus liefert. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil des Angebots, Bio-Angebotsmarkts, dass man mit diesen Erzeugern, also die Ökokisten sind ja Erzeugerbetriebe, zusammenarbeitet und die den Münchner Verbrauchern das Bio-Freihaus liefern.
Es ist ja heutzutage eigentlich kein großes Problem mehr, Bio-Produkte zu kaufen. Sie gibt es überall im Supermarkt, im Fachhandel, im Bio-Supermarkt, im Bioladen, wo auch immer. Aber ich habe gestern mal noch in Vorbereitung für dieses Interview auf label-online.de geschaut und war erschlagen von den verschiedenen Siegeln, die es da gibt, auch im Bereich Ernährung. Nicht alle sind empfehlenswert, habe ich dann auch gemerkt, oder haben kleine oder größere Fehler in der Bewertung. Aber was kann man sich denn ganz strikt verlassen und wo muss man ein bisschen aufpassen?
Also es ist wirklich ein Siegeldschungel, wo man als Verbraucher, gerade als Laie, keine Chance hat, sich zurechtzufinden. Und deswegen haben wir eine sehr simple Strategie. Unsere Präferenz ist eh bei Bio-Lebensmitteln, dass man sich auf die bayerischen Biosiegel konzentriert, beziehungsweise die deutschen Biosiegel von den Anbauverbänden und auf das staatliche Biosiegel. Das ist dieses grüne Sechseck. Und dann gibt es das europäische Biosiegel, das ist so eine Plattform. Und alle Produkte, auf denen diese beiden Logos drauf sind, sind echte Bioware. Und das hat der Gesetzgeber wirklich ernsthaft auch so eingefädelt und konzipiert, diese Botschaft möglichst einfach rüberzubringen. Also diese beiden Siegel und die Begriffe Bio und Öko stehen für Bio. Also das ist schon mal so eine Überschrift. Und dann diese anderen 500 Siegel, die es dann noch so gibt, sind zum Beispiel Siegel von Herstellern. Da gibt es ja zum Beispiel Nudelfirmen oder Rapunzel ist so ein großer Bio-Anbieter. Die haben dann wieder eigene Bio-Siegel. Dann haben die Bio-Supermärkte eigene Bio-Siegel. Also jede Handelskette hat ein eigenes Bio-Siegel. Es gibt in Deutschland 300 echte Bio-Siegel, die wirklich echtes Bio kennzeichnen. Und dann gibt es natürlich noch Siegel, die andere Qualitäten hervorheben wollen, wie zum Beispiel die regionale Herkunft oder faire Produktions- und Handelsbeziehungen. Das finde ich ein ganz wichtiges Kriterium, dass man das bei seinem Einkauf unbedingt berücksichtigen sollte, dass nicht Bauern in den südlichen Hemisphären ausgebeutet werden, sondern dass wir einen fairen Preis für deren Ware zahlen und für ihre Arbeitsbedingungen. Da gibt es die GEPA, die faire Produkte handelt, oder das Transfersiegel ist ein sehr gutes, faires Siegel. Dann gibt es Allergenkennzeichnung oder Tierwohlkennzeichnung.
Also ist es kein großes Problem mehr, Bioprodukte einzukaufen. Ganz anders schaut es dann aus, wenn man essen gehen will, man will ökologisch essen gehen und Also so spontan fallen mir da 2-3 Restaurants ein, aber das war's dann auch schon. Und es gibt auch wenig Karten, Speisekarten, wo dann extra nochmal Bio aus, wie sagt man da, listet ist oder so. Warum ist das so?
Also warum ist es so? Also erstmal bedauern wir das auch sehr, ich besonders, ich gehe sehr gerne essen. Also wir haben im Bio-Einkaufsführer natürlich alle Bio-Restaurants, die es in München gibt, aufgeführt. Den haben wir letztes Jahr im Dezember erstellt. Also das ist Stand vom letzten Winter. Es sind 3 neue hinzugekommen, sehr erfreulich. Das Resi Huber zum Beispiel und in der Lindwurmstraße ist ein neues, das heißt Campers and Crowd. Also es gibt 2 neue, da freue ich mich sehr drüber. Tatsächlich, denke ich, ist die Situation sehr vielschichtig. Einerseits ist es die Münchner Situation, die hohen Mieten für die Geschäftsinhaber. Andererseits ist es der Nachfragemarkt. Ich glaube, dass Gäste, die in Restaurants gehen, nicht explizit sagen, ich gehe nur dahin, wo es Bio gibt, auch wenn man privat Bio konsequent konsumiert, sondern man entscheidet die Wahl des Restaurants nach ganz anderen Kriterien. Wo liegt es? Kann ich meine Freunde da gut treffen? Was gibt's da zu essen? Und ich glaube, wir sollten einfach als Hörer und Konsumenten auch mehr unsere Stimme da erheben und im Restaurant einfach sagen, gibt's hier auch Bio auf der Speisekarte? Das möchte ich gerne. Weil im Großküchenbereich hat sich Bio schon auch mehr etabliert. Ich mache ja hauptsächlich Großküchenberatung, Betriebsgastronomie und da kommt man an dem Thema Bio nicht mehr vorbei. Und ich finde, die Münchner Restaurants sollten uns da einfach auch mehr Bio bieten.
Soweit Elisabeth Peters von der Projektstelle Ökologisch Essen des Bund Naturschutz. Mehr Info unter www.ökologisch-essen.de. Und unter dieser Internetseite finden Sie auch den Einkaufsführer und Genussführer der Projektstelle. Wir kommen zum Thema Verkehr und Mobilität. Bei der Berechnung des ökologischen Fußabdrucks macht der Bereich Mobilität immerhin 22% aus. Wie also kann ich als einzelner Verkehrsteilnehmer einen Beitrag zur Verkleinerung meines ökologischen Fußabdrucks leisten? Darüber sprechen wir jetzt mit Annika Fraase und Andreas Schuster von der Umweltschutzorganisation Green City. Am Verkehr nimmt man teil als Autofahrer oder als Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV. Man fährt Fahrrad oder geht zu Fuß. Zunächst mal, wie ist der sogenannte Modalsplit in München? Wie hoch ist der prozentuale Anteil von Auto, Fahrrad, ÖPNV und Fußgänger am Verkehrsaufkommen in der Stadt? Dazu Andreas Schuster.
Also die Münchnerinnen und Münchner legen 24% ihrer Wege pro Tag zu Fuß zurück, 18% fahren Fahrrad und 24% nutzen den öffentlichen Personennahverkehr, also U-Bahn, Bus und Tram. Und 34%, also nur ein Drittel eigentlich, fährt mit dem eigenen Auto oder mit dem Auto als Beifahrer.
Naja, jetzt könnte ich sagen, nur ist jetzt vielleicht ein bisschen euphemistisch fast, weil es ist doch relativ viel. Und wir haben ja in München das Problem, auch gerade mit der Luftreinhaltung. Und da würde mich als nächstes interessieren, welche ökologischen, gesundheitlichen und auch sozialen Folgen hat es denn, dass der motorisierte Individualverkehr, wie es so schön heißt, in München immer noch einen so großen und breiten Raum einnimmt?
Ja, also ökologisch kann man auf jeden Fall sagen, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Luftverschmutzung, also Feinstaub und Stickoxidbelastung sind schlecht für die Gesundheit. Was dazu kommt, die Autoausrichtung der Stadt führt zu einer hohen Flächenversiegelung und weniger Platz für Grün und Freiflächen. Und vor allem im Anbetracht des Klimawandels fehlen halt wirklich auch wichtige Luftschneisen, um die Stadt im Sommer abzukühlen.
Bleiben wir beim Thema Luftverschmutzung. Vor fast 2 Jahren stimmte der Münchner Stadtrat dem Bürgerbegehren Saubersorgi zu und bekannte sich damit aus Gründen der Luftreinhaltung, so wurde das auch wirklich gesagt, zu dem Ziel, dass bis 2025 mindestens 80% des Verkehrs durch abgasfreie Kraftfahrzeuge, durch ÖPNV, Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden. Das Jahr 2025 ist jetzt nicht mehr weit weg. Ist das noch realistisch?
Also ich bin überzeugt, dass es realistisch wäre, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Stadtrat heute am besten oder morgen anfängt. Also wir brauchen die notwendigen Beschlüsse, damit Fußradverkehr und der öffentliche Verkehr gestärkt werden können. Leider müssen wir in den 2 Jahre ist es ja fast schon her, müssen wir vom Bündnis für saubere Luft in München eher eine negative Bilanz ziehen. Bisher erkennen wir keine Maßnahmen, die da geeignet sind, die Grenzwerte schnellstmöglich einzuhalten. Und diese damals beschlossene Verkehrswende, das Wort war auch in dem Beschluss mit drin, also diese Verkehrswende für München einzuleiten.
Kann man dann sagen, so ein bisschen böse, man hat jetzt die Unterstützer oder die Organisatoren des Bürgerbegehrens mit diesem Beschluss eigentlich eingefangen und das dann aber einfach den Beschluss einfach beschlossen und das war's dann auch und hat euch so ein bisschen ausgeschmiert?
Traurigerweise kann man das so sagen. Es ist halt schade, wenn ich davon ausgehe, dass Politiker den Beschluss, der aus der Zivilgesellschaft kommt, übernehmen und sagen, ja, das sind die Ziele, hinter die stehen wir und unter die wollen wir uns stellen, dass sie das beschließen und danach nichts tun. Deswegen gibt es unser Bündnis auch noch, deswegen schauen wir dem Stadtrat genau auf die Finger, was getan wird und deswegen werden wir auch die zivilgesellschaftliche Stimme nicht verstummen lassen und fordern weiter, dass der Stadtrat zu seinen gemachten Zielen und Versprechungen steht.
Wo muss man denn Hand anlegen, wenn man die von euch eingangs geschilderten Zahlen betrachtet, wenn man den Modalsplit betrachtet? Was wäre denn in euren Augen der richtige Verkehrsmix, um den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern? Und da geht ja die gesamte Sendung darüber. Wie müssten denn da Politik und Verwaltung tätig werden?
Ja, also zuerst mal den richtigen Verkehrsmix. Ich kann Ihnen da jetzt keine prozentualen Anteile nennen. Auf jeden Fall muss mehr für den Fuß- und für den Radverkehr getan werden. Und der ÖPNV muss ausgebaut werden. Und wir müssen einfach weg vom eigenen Auto kommen. Und es gab dazu lustigerweise auch eine Besucherbefragung, München Weiterdenken hieß die. Und da haben 46% der Befragten angegeben, dass sie sich in Zukunft gerne zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegen wollen, 30% mit dem ÖPNV und nur 7% mit dem eigenen Auto. Und die anderen 7% wollten Sharing-Angebote nutzen.
Das sind ja eigentlich ganz positive Zahlen, aber an der Umsetzung fehlt's. Kommen wir doch mal zum ÖPNV, zum öffentlichen Personennahverkehr in München. Da dürften sich, glaube ich, alle einig sein, dass der ausgebaut werden muss. Aber über das Wie soll man das machen, gibt es seit Jahren oder seit Jahrzehnten Streit. Was sollte denn aus eurer Sicht passieren? Was sollte Vorrang haben beim Ausbau des ÖPNV und was sollte vielleicht gar nicht stattfinden?
Das Interessante ist ja gerade, wenn es heißt, da sind sich alle einig, aber auch gerade hier sieht man eigentlich das Dilemma, das wir in München haben. Man müsste die Busspuren oder dem Bus eigene Spuren geben, wie es die Münchner Verkehrsgesellschaft auch schon vor über 2 Jahren eingebracht hat, mit 50 Spuren, die benannt wurden. Aber stattdessen beschließt man lieber eine milliardenschwere Kampagne zum U-Bahn-Ausbau, das wir wahrscheinlich in 10, 20 Jahren erleben werden, damit ja nicht oberirdisch Platz weggenommen wird. Und wie gesagt, hier sind wir bei der Krux. Die Politik oder die heute regierende Politik im Stadtrat traut sich nicht, Platz vom Auto wegzunehmen und für die anderen Verkehre, für sinnvolle Verkehre, nachhaltige, flächeneffiziente Verkehre umzuverteilen. Wie gesagt, wir brauchen einen schnellen Busausbau. Wir brauchen den Trambahnausbau und wir brauchen eine Stadt-Umland-Bahn. Und wenn wir sie noch nicht auf Schienen sehen, dann zumindest erstmal im Busbetrieb. Und sobald man gesehen hat, wo lohnt sich auch ein schienengebundenes Verkehrsmittel, da dann den Ausbau auf der Schiene. Und dann können wir nach wie vor überlegen, ob wir noch U-Bahnen zur Unterstützung brauchen oder ob diese oberirdischen Verkehrsmittel nicht genügen, um auch die U-Bahnen zu entlasten, damit alle am Ende besser ankommen.
Jetzt kommen wir zum Fahrradverkehr. München nennt sich selbst Radlhauptstadt. Ist das eurer Meinung nach berechtigt oder was gäbe es da noch zu verbessern, dass man vielleicht sich wirklich so nennen darf?
Das Traurige ist ja, dass München das Ziel, Radlhauptstadt zu werden, mittlerweile selbst aufgegeben hat. Also wir haben das letzte Jahr Radlhauptstadt München dieses Jahr erlebt. Ab nächstes Jahr wird es diese Initiative und diesen Slogan nicht mehr geben. Und ich hoffe, dass sich München damit auch nicht von dem Ziel verabschiedet, Radlhauptstadt zu werden. Wir sind es definitiv im Moment nicht. Jeder kennt es. Wir haben Fahrradwege, die zu schmal sind. Wir haben Fahrradwege, die im Nirvana enden. Wir haben Ampelschaltungen, die den Fahrradfahrer benachteiligen. An all diese Themen muss man ran, denn eines ist ganz klar, ca. 60% der Menschen würden Fahrrad fahren, sind aber von der schlechten Infrastruktur abgeschreckt. Es gibt Befragungen von verschiedenen deutschen Großstädten. Ich denke, in München ist es ähnlich, aber sagen wir mal, egal ob 60%, also es ist ein riesiges Potenzial, die Menschen aufs Fahrrad zu bringen. Dafür brauchen sie aber sichere, breite und komfortable Fahrradanlagen und das in einem am besten lückenlosen und stadtweiten Netz zusammengefasst mit guten Abstellanlagen und ausreichend Platz, dann kriegt man die Menschen aufs Fahrrad. Und das Fahrrad ist ein ganz wesentlicher Faktor, um die Verkehrswende zu schaffen.
Das heißt aber auch, dem Auto muss was weggenommen werden.
Da werden wir immer darauf hinkommen, dem Auto muss Platz weggenommen werden. Solange die Stadt nicht beschließt, Häuser einzureißen und mehr Verkehrsfläche zu schaffen, werden wir den Platz vom Auto brauchen.
Okay, nächste Mobilitätsform, sage ich mal, ist der Fußgänger. Und der kommt eigentlich immer, fällt immer ein bisschen hinten runter, obwohl das die Mobilitätsform ist, die eigentlich fast alle täglich und mehrmals, sagt man, ausführen, machen. Hat der Fußgänger in München genug Platz?
Ja, also zuerst mal, wir sind alle Fußgängerinnen. Genug Platz, das ist irgendwie so eine relative Frage. Man muss gucken, ob die nicht auf die Quantität gucken, sondern auf die Qualität gucken. Also haben wir Flächen, an denen man gerne zu Fuß geht? Gibt es genug Sitzbänke und Toiletten auf dem Weg für Leute, die vielleicht nicht so schnell sind und die vielleicht auch mal zwischendurch einfach mal anhalten müssen? Und wichtig ist dabei vor allem auch die stadtplanerische Komponente. Also wir brauchen die Stadt der kurzen Wege. Wir brauchen Nahmobilität. Wir müssen die Quartiersebene stärken. Wir müssen es einfach erleichtern, zu Fuß zu gehen, weil wir sind einfach alle davon betroffen. Wir alle haben mal schweres Gepäck zu tragen. Wir alle kommen hoffentlich irgendwann in ein Alter, wo wir uns nicht mehr so uneingeschränkt bewegen können. Und deshalb muss man die Stadtplanung und die Fußverkehrsplanung an den schwächsten Verkehrsteilnehmern ausrichten.
Und das passiert zu wenig?
Ja. Momentan passiert das zu wenig.
Gibt es denn Positivbeispiele, wenn wir auf andere Städte schauen, wo vielleicht gerade das Thema Fußgänger oder auch das Thema Fahrradverkehr oder das Thema ÖPNV ganz vorbildlich behandelt wird?
Also ja, es gibt diese vielen Städte. Man muss dazu sagen, es gibt nicht diese eine vorbildliche Stadt, die jeden Verkehr optimal löst. Aber das brauchen wir gar nicht. Wir haben ganz viele Vorbilder, wo München sich was abschauen kann und adaptieren könnte. Vielleicht eine Sache, mit der ich anfangen möchte, ich bin ja auch ein Freund von restriktiven Maßnahmen. Ich glaube nicht, dass es nur Angebote alleine sein werden, die München in die Verkehrswende bringen. Insofern gefällt mir das Beispiel Tokio sehr gut, wo ein Kfz-Stellplatz 400 Euro im Monat kostet und man auch nur ein Auto anmelden kann, wenn man einen Kfz-Stellplatz nachweisen kann. Über die Summe kann man diskutieren, da ist jede Stadt anders. Mir gefällt es aber gut, dass man nicht davon ausgeht, dass ein Privateigentum wie das Auto einfach in den öffentlichen Raum gestellt wird, sondern dass es durchaus eine Bepreisung gibt. Und ähnlich restriktiv, bevor die Annika vielleicht auf die positiven Beispiele kommt, ist die City-Maut in London und in anderen Städten, wo man einfach gesagt hat, wer hier reinfährt, der schädigt die Öffentlichkeit und es darf auch Geld kosten. Und wenn man dafür einen Ausgleich schafft, dass man wirklich ein sozialgerechtes Verkehrssystem anbietet, dann sehe ich da auch überhaupt keine Gerechtigkeitsfrage oder Ungerechtigkeitsfrage.
In Bezug auf den Fuß- und Radverkehr kann man natürlich die Stadt schlechthin Kopenhagen nennen. Kopenhagen reduziert jedes Jahr Parkplätze um 5% und Kopenhagen war früher auch wie Deutschland, was die Ansicht zum Auto angeht und trotzdem funktioniert es drüben. Also das Argument, die Leute kennen das einfach nicht, dass zieht einfach nicht mehr. Und was in Kopenhagen auch ganz wichtig ist, was ich schon vorher meinte, die Verkehrsplanung geschieht aus Sicht der Fußgängerin. Also man plant irgendwas Neues. Als allererstes guckt man, wie viel Platz brauche ich für den Fußgängerverkehr. Dann guckt man, was bleibt über für die Radfahrer. Und ganz am Ende guckt man erst, was kann ich jetzt noch dem Autoverkehr geben. Und das ist einfach so ein Ansatz, den müssen wir einfach auch übernehmen und uns auf die Zukunft vorbereiten.
Soweit Annika Fraase und Andreas Schuster von der Umweltschutzorganisation Green City.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Als nächstes kommen wir zum Bereich Wohnen, der 25% unseres ökologischen Fußabdrucks ausmacht. Hier einige Tipps, wie der Fußabdruck schnell und nachhaltig verkleinert werden kann.
Am meisten Energie geht in der Wohnung über Wärmeverluste verloren. Dagegen lassen sich zum Beispiel Dichtungsbänder am Fensterrahmen anbringen. Wer seine Rollläden in der Heizperiode bei Einbruch der Dämmerung frühzeitig runterzieht, kann bereits viel Energie sparen. Auch Vorhänge erfüllen eine ähnliche Funktion. Zu beachten ist aber, dass die Stoffe lediglich die Fenster, nicht aber die Heizung abdecken. Natürlich sollten auch keine Möbel vor der Heizung stehen. Und wenn die Heizung gluckert oder nicht richtig warm wird, muss sie entlüftet werden. Und wer ganz sofort etwas ändern will, senkt man die Zimmertemperatur nur um 1 Grad, werden bereits 6% der Heizkosten gespart. Nach dem Heizen ist das Warmwasser der zweitgrößte Energieverbraucher in der Wohnung. So verbraucht ein Wannenbad etwa 100 Liter Wasser mehr als das Duschen. Für die Warmwasseraufbereitung für ein Bad benötigt man daher viel mehr Energie als beim Duschen. Auch der Einbau von Sparbrausen lohnt sich. Durch sie fließen nur etwa 6 Liter Wasser in der Minute. Bei alten Duschköpfen ist es das Doppelte. Ganz kurz auch ein Wort zum Thema Gebäudesanierung und Modernisierungsumlage. Gerade in München besteht hier ja die Gefahr, dass Mieterinnen und Mieter die Mehrkosten nach der Gebäudesanierung nicht mehr tragen können und verdrängt werden. Sanierungen müssen sich für alle Seiten lohnen, für Mieter und Vermieter. Was bei der Miete darauf geschlagen wird, sollten Mieter nach der Sanierung bei den Heizkosten sparen. Für Mieter sind zudem die angekündigten Sanierungen oftmals nicht nachvollziehbar. Und da die Mieter nun mal keine Experten sind, können sie auch nicht prüfen, ob Sanierungen überhaupt sinnvoll und klimafreundlich sind und welche Kosten am Ende auf sie zukommen. Das heißt, sie bräuchten eine öffentliche Anlaufstelle zur Überprüfung von Bauvorhaben und deren Auswirkungen auf die Miete. Vermieter auf der anderen Seite sollten massiv von Förderprogrammen profitieren können, wenn sie klimafreundliche Sanierungen vornehmen. Kurzum, sanieren ja, aber Mieter und klimafreundlich. Und keine Luxussanierung, die vor allem den großen Wohngesellschaften bzw. Finanzinvestoren nutzen.
Unser Thema heute ist der ökologische Fußabdruck und dabei spielt die Frage, wie wir einkaufen, ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. Denn der Einkauf bestimmt 18% unseres Fußabdrucks. Auf was also muss man achten, wenn man nachhaltig einkaufen will, wenn man ökologische und soziale Kriterien beim Einkauf beachten will? Das haben wir Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum gefragt. Das Nord-Süd-Forum und der Verein Commit organisieren schon seit einigen Jahren alternative Stadtrundgänge, die unter dem Motto Orte des Wandels stehen. Dort werden Läden und Treffpunkte aufgesucht und vorgestellt, wo es um nachhaltigen Einkauf, um Reparieren statt Wegwerfen, um Teilen oder Schenken geht. Auch darüber wird uns Raphael Thalhammer gleich mehr erzählen.
Wenn man beim Einkaufen ökologische und soziale Kriterien beachten möchte, muss man im Endeffekt den ganzen Produktionszyklus eines Produktes beachten. Das fängt einfach dabei an, woher kommen die Rohstoffe, wie werden diese Ressourcen gewonnen, wie werden die dann weiterverarbeitet, von wem werden sie weiterverarbeitet und wie kommen sie sozusagen von A nach B. Viele Produkte, ich sag mal zum Beispiel die Klamotten, reisen im Endeffekt mehrmals um die Welt, bevor sie dann tatsächlich bei uns hier im Kleiderschrank landen. Und damit ist natürlich eine riesige Ökobilanz im Sinne von Transport und Ressourcenverbrauch verbunden. Und andererseits natürlich eben auch ganz klar die soziale Frage, wie werden die ArbeiterInnen entlang der Produktionskette vergütet, behandelt, welche Rechte werden ihnen zugestanden. Wichtig wäre mir aber tatsächlich auch zu sagen, nachhaltiger Konsum suggeriert in irgendeiner Weise, dass man quasi mit unserem Konsumverhalten, wie wir es derzeit praktizieren, weitermachen können und das Ganze nur einfach ein bisschen grüner und sinnvoller gestalten müssten. Und da ist doch unsere Meinung ganz klar, der wirklich nachhaltige Konsum kann eigentlich nur der Konsum sein, der nicht stattfindet. Also weniger konsumieren, Dinge länger nutzen, das wäre der wichtigste und entscheidendste Schritt für mehr Nachhaltigkeit.
Jetzt hast du vorhin die Klamotten angesprochen, die meist auf eine lange, weite Reise gehen, bevor sie hier zu uns kommen. Kannst du noch ein paar andere Produkte rausgreifen und erläutern, wie ökologisch und sozial oder eben wie sie eben nicht ökologisch und nicht sozial sind?
Ja, aber die Klamotten sind furchtbar komplex, weil es einfach so viele Produktionsschritte an einem Kleidungsstück sind. Aber auch bei anderen Produkten ist es ähnlich komplex. Wenn wir zum Beispiel den IT-Bereich anschauen, einige von den Hörerinnen und Hörern kennen vielleicht das Fairphone. Also die Frage, wie nachhaltig und sozial gerecht können Handys denn tatsächlich sein? In so einem Handy sind über 50 einzelne Materialien verarbeitet und verbaut. Einige davon gelten als sogenannte Konfliktmaterialien und kommen aus verschiedenen Ländern dieser Welt zusammen. Da ist es furchtbar schwierig, all diese Komponenten mit hohem Anspruch an ökologische und soziale Kriterien zusammenbekommen. Das gibt's bisher in der Weise auch noch nicht, das Fairphone. Und auch andere Produzenten haben sich da auf den Weg gemacht, aber deren Anliegen ist einfach erstmal Transparenz und Bewusstsein in die Branche zu bringen. Das Fairphone ist bei weitem noch nicht 100% fair. Nicht Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein guter Weg und ein Versuch, einfach Bewusstsein da zu schaffen. Aber auch hier, wie eingangs eben schon gesagt, stellt sich die Frage, ist es nicht viel sinnvoller, die Dinge länger zu nutzen, auch das Handy? Wir brauchen nicht jedes Jahr ein neues Handy oder alle 2 Jahre. Und da setzt eben das Fairphone auch einen tollen Vorschlag eben vor und ermöglicht es, dass die NutzerInnen das Handy durch so ein Modulsystem einfach auch selber reparieren und dadurch auch viel länger nutzen können.
Jetzt hast du vorhin gesagt, es ist wichtig, Transparenz zu schaffen, das ist das eine, und es ist auch wichtig, Bewusstsein zu schaffen. Und das tut das Nord-Süd-Forum zusammen mit Commit e.V. schon seit einigen Jahren. Ihr bietet alternative Stadtrundgänge an, Stadtrundgänge, die unter dem Motto stehen, Orte des Wandels. Kannst du mir mal erklären, was das ist, einmal der Stadtrundgang und was denn Orte des Wandels überhaupt sind?
Ja, ich erkläre gern erstmal die Idee, die dem Ganzen zugrunde liegt. Wir machen schon seit vielen Jahren Bildungsarbeit zu diesen Themen, auch zu diesen Fragen der Rolle der Konsumentinnen. Und wir merken immer wieder, dass es einfach erschlagend und auch quasi ein Gefühl der Ohnmächtigkeit immer wieder hängen bleibt, wenn man über diese großen, komplexen, globalen Zusammenhänge und Probleme spricht. Und da war einfach unsere Idee, einen Positivzugang zu ermöglichen und gleichzeitig Akteure und Orte hier in München vorzustellen, die sich auch teilweise schon seit sehr langem für eine ökosoziale Wende, für mehr globale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit in unserem Handeln hier engagieren und eben nicht nur über diese Leute und über diese Initiativen zu sprechen, sondern vor Ort mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das heißt, unsere Rundgänge, die dauern meistens so circa 4 oder 4,5 Stunden, weil wir einfach durch die Stadt ziehen, verschiedene Orte aufsuchen und dann auch mit den Leuten eben reden wollen. Und das ist zwar ein ziemlich langes Format, sage ich mal, aber es ist wunderbar und den Leuten gibt es richtig viel, weil man eben einen ganz anderen Bezug und ganz anders sich angesprochen fühlt, wenn man vor Ort mit Menschen ins Gespräch kommt.
Dann stell doch mal ein paar Stadtrundgänge von euch vor.
Ja, gestartet sind wir mit unserer klassischen Route vom Eine-Welt-Haus ausgehend zur GLS-Bank, dann zur plastikfreien Zone, ins Haus der Eigenarbeit und dann zum Verkauf-Handelskontor, also wo sowohl die Themen Konsum, wo und wie kann man Dinge sinnvoll einkaufen, aber eben auch die Themen reparieren statt wegwerfen oder Plastikvermeidung und ganz wichtig eben auch die Frage nach der Geldanlage angesprochen werden. So, das ist unsere Klassikerroute, die führen wir auch am öftersten durch. In den letzten 2 Jahren haben wir aber darüber hinaus auch verschiedene Stadtviertelrundgänge entwickelt. Es gibt einen Rundgang in Schwabing, es gibt einen Rundgang in Giesing und neuerdings auch einen Rundgang im Westend. Und es gibt seit diesem Jahr auch noch neue Themenrundgänge. Also seit letztem Jahr gibt es Fair Fashion Rundgänge, in denen wir einfach verschiedene Modeorte, Labels, Shops und auch Secondhand-Läden hier in München besuchen, rund um das Thema nachhaltiger Kleiderkonsum und Gebrauch. Es gibt jetzt einen Rundgang zum Thema Ernährung und Landwirtschaft und seit Sommer diesen Jahres gibt es auch einen Rundgang zum Thema Energie und Mobilität.
Soweit Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum über Einkaufen unter sozial-ökologischen Gesichtspunkten und alternative Stadtrundgänge, die unter dem Motto Orte des Wandels stehen. Mehr Info dazu unter www.ortedeswandels.de. Und unter www.münchen-fair.de finden Sie einen Ratgeber zu nachhaltigen und fairen Lebensstil in München. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Freitsmiedl, der auch für die vergangene Stunde verantwortlich war. Mitgearbeitet haben Franziska Hölzl und Johannes Pressler.